Sie haben einen guten Grund, hier einzuschalten. Das ist die Freisprechanlage am Sonntag, Spätnachmittag. Wir haben einen sehr interessanten Gast, wie ich finde. Ich habe ihn als den Herkules angekündigt, sozusagen. Vertreter starker Kräfte. Einerseits, was die Brauerei betrifft, in der er zuletzt gearbeitet hat. Und sonst hat er auch noch einige starke Sachen auf Lager, die wir dann thematisieren werden. Ich bitte ihn kurz um eine eigene kleine Vorstellung, wie wir das immer machen.
Ja. Herr Schulze. Mein Name ist Harald Schulze. Ich war bis zu meinem Vorstand Betriebsratsvorsitzender bei der Brauerei, vormals Herkules.
Ja, ich habe jetzt Brauerei. Nur Herkules gesagt, ist ja klar. Das ist ja Ehrensache. Sie waren der vorletzte Betriebsrat, habe ich angekündigt. Habe ich richtig angekündigt?
Richtig.
Ja. Und Sie waren aber eigentlich gar kein Brauer, ne? Sie waren Bierfahrer.
Mein Nachfolger, der die letzten 3 Jahre vor der Schließung der Brauerei mein Amt übernommen hatte, der war Bierbrauer. Der hatte gelernt in der Brauerei und war bis zur Schließung 1999 Bierbrauer.
Das macht auch rein gar nichts, weil der Fahrer natürlich auch zum Bierkonsum beiträgt und zum Bieraustragen. Ja, wir hatten beschlossen, ein bisschen anzufangen über die, jetzt rumpelt es ein bisschen, weil ich das Mikrofon ein bisschen wegschiebe. Wir wollten anfangen mit der Brauereigeschichte Kassels und wollten an der aktuellen Situation ansetzen. Ne? Ja. Setzen Sie doch mal an.
Ja, ist eigentlich...
Ich muss Ihr Mikrofon noch mal ein bisschen umdirigieren, weil es so komisch klingt. So, ich glaube, jetzt kommt es besser.
Bierfreunde oder der Freunde Kasseler Brauereien. Schade, dass wir heute nur 2 Brauereien haben.
Ja.
2 Brauereien im Kasseler Becken. Zur Stadt Kassel gehört ja eigentlich nur noch eine. Die Martini-Brauerei.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das, nehmen Sie das so krumm?
Ja, Brauereien sind ein Stück Heimat. Und wenn man weiß, dass noch im Jahre 1863, das ist so ein markantes Jahr für uns Brauereibeschäftigten, da gab es die erste Brauereifahne, die ist heute noch im Museum.
Die gibt's gerade im Kasseler Stadtmuseum. Ja. Und die haben Sie da sogar hinverfrachtet, ne? Wenn ich das richtig...
Ganz genau.
Ja.
Und in diesem Jahr, 1863, wurden noch 23 Brauereien in Kassel.
Moment, jetzt muss ich Sie aber kontrollieren. 23?
23.
Ich muss mal nachgucken. Also es gibt von Herrn Hermsdorf natürlich so eine wunderbare Serie. Da hat er geschrieben, 1884, 10.
Ja,
na gut, das variiert alles so ein bisschen. Ne? Wer weiß, wer da schon wieder aufgegeben oder hatte oder wer einkassiert
ja,
worden war.
So.
Ja, also das 19. Jahrhundert ist eine Konzentrationsgeschichte. Ne?
Und wenn man davon 23 Brauereien gesprochen hat, dann waren noch Brauereien in dem damals noch selbstständigen Stadtteilen, Bettenhausen,
Holstammer. Richtig, die waren ja noch gar nicht eingemeindet. Ne?
Nein, da gab es auch noch jeweils eine Brauerei.
Ja. Das ist sehr unübersichtlich, ne? Man weiß immer, bei den ganzen Aufzählungen habe ich schon festgestellt, da gehört einer mal nicht dazu und einer mal doch dazu.
Ja, weil aus manchen Schriften nur von den Kasseler Brauern gesprochen wurde, und wurden die nur gezählt, die wirklich in dem damaligen Stadtbezirk.
Ja. Also zum Beispiel heute, wie würde man dann zum Beispiel eine Zimmerbrauerei in Fullerbrück?
Das
könnte man praktisch gar nicht dazu rechnen, oder doch?
Nein, das sind Hausbrauereien, die würde ich so als Brauerei gar nicht betrachten. Das ist eine Hausbrauerei, ein Zwei-Mann-Betrieb und die Brauereien hatten ja, also wir hatten bis zu 400 Beschäftigte in der Hafenstraße.
Ja, wie auch das in früheren Zeiten war das ja auch gar nicht so eindeutig, wie man das heute hat, dass man so einen auf diesen Hochausstoß hinarbeitet, sondern gab es ja auch Bier, das man so mit nach Hause nehmen konnte, ne? So halbgebrautes und da gibt's gab's ja eine ganze Menge merkwürdiger Zwischenprodukte, die man sich heute gar nicht
bevor man vorstellen konnte. Die Automation so bei der Abfüllung von Flaschenbier hatte, hat man auch bei den Gastwirten früher in so einem Siphon.
In der Kanne. Oder ich hab gelesen, dass man noch, ich glaube, im 19. Jahrhundert noch so ein Halbbier nach Hause tragen konnte, das man zu Hause dann fertig gegoren hat. Auch
das,
was Merkwürdiges.
Das kenne ich.
So also eine Art Minderbier.
davon habe ich dich gelesen. Ich weiß nur, ja, in früheren Jahrhunderten gab es zwei Sorten Bier, das normale und das Lagerbier. Und da wurden die Rohstoffe, die dazu verwandt wurden oder verwandt werden sollten, die wurden amtlicherseits auch geprüft.
Ja gut, das Polizeiwesen konnte ja vor dem Bier nicht Halt machen. Ne? So wurde ordentlich geprüft und bürokratisiert und erhoben und gemacht. Vielleicht wäre es witzig, wenn wir da zu den Anfang nochmal zurückgehen können. Also das Bier war ja immer schon eine Privilegierungssache der obersten Herrschaften. Der Landesherren, und das wurde dann verliehen und dann wurde ordentlich kassiert. Vielleicht können Sie mal so
ein Beispiel nennen. Wie gesagt, in fliegenden Blättern oder auf fliegenden Blättern so lesen kann, war immer die Azise, nannte sich damals die Biersteuer. Mhm. Heute noch, das wissen die allerwenigsten Biertrinker, ist die Biersteuer eine Landessteuer.
Also, ja, die werden sich freuen.
Die Hessen kein hessisches Bier trinke, dann geht also die Biersteuer nicht nach Wiesbaden, sondern nach Düsseldorf oder in eine Hauptstadt in einem anderen Bundesland. Mhm. Und das ist schon eine Landes- oder eine Biersteuer des Landgrafen gewesen von dem ersten Landgrafen von Hessen an.
Sagen wir mal 14. Jahrhundert oder so, ne?
Nee, noch früher. Der erste Landgraf von Hessen war Heinrich I., war ein Enkel der heiligen Elisabeth.
So lange. Ich bin schlecht informiert, aber die Bierbrauer waren offensichtlich schon heiliges Grundsatzpersonal.
Ja, und es gab auch Auflagen, oder man brauchte eine Genehmigung zu Bierbrauen, amtlicherseits, und eine Genehmigung, um das gebraute Bier auch vor Ort
absetzen zu
können. Abschenken zu dürfen. Ja, ja.
Und war das eigentlich, Entschuldigung, wenn ich mal interveniere, war das, wann wurde das üblich, dass an der Braustätte selbst ausgeschenkt wurde? Also, weil ich habe so ein bisschen gelesen, das sind ja verwirrte alte Zeiten. Es gab ja so eine Serienbrauerei, dass man also ein Brauhaus in der Stadt hatte, also in Kassel gab es sowas. Und dann konnten einzelne Bürger dann da rein und haben nacheinander ihre Suppe gebraut, ja, und haben die dann mit nach Hause genommen oder so ungefähr, ja.
Das war parallel zu den vielen Betrieben, Privatbetrieben.
Ja, die so
gab
kleinere
städtische Brauhäuser, wo die Leute brauen durften, aber nur für den Eigenbedarf.
Genau. Also der professionelle Ausschank war ja noch gar nicht vorhanden.
Richtig.
Also und wie gesagt, wann hat sich das geschürzt? Wann ging denn das los?
Ich glaube im 16. Jahrhundert, irgendwann gab es diese Auflagen, dass also man das gebraute Bier auch zum Ausschank bringen durfte. Und es gab ganz strenge Auflagen amtlicherseits, was die Zutaten anging. Und auch
gab es schon sowas wie Hygienevorschriften?
Ja, man war immer oder man hatte Vorschriften, dass also jedes Fass, bevor es neu gefüllt wird, gereinigt wurde. Waren ja damals grundsätzlich Eichenfässer und die mussten gereinigt werden, indem man die Böden aus dem Fass rausnahm.
Ja, das ist ja aber eine Arbeit gewesen, lieber Gott. Und die haben dann was haben die da gemacht? Sand? Also Domestos hatten sie noch nicht? Dann müssen ja.
Nein, etwas und das wurde auch geprüft, dass die auch tatsächlich dem.
Also die wurden ausgescheuert.
Wurden ausgescheuert. Und wie das heute auch so ist, man darf ja keine Stabilisierungsstoffe, keine Chemikalien eigentlich verwenden. Und deswegen war das immer eine große Schwierigkeit, jedenfalls besonders in jeder Zeit, das Bier haltbar zu halten. Mhm. Bier ist eine lebende Flüssigkeit und hat nur eine begrenzte Haltbarkeit.
Also es sind so hier zumindest, was heißt Leben, es sind Organismen im Spiel, ne?
So richtig, ja.
Und das hat man dann auch gemerkt, als im 1560 habe ich gelesen, es einen spektakulären Unfall gab, dass Vater, Mutter, Tochter und Hausgehilfe im Keller erstickt sind.
Ja,
weil die Gase
wurde Kohlensäure freigesetzt.
Ja, erst ist das Kind runter, dann ist jemand da, um das zu retten, und dann ging es immer so weiter.
Also das ist eine Familie Gries, glaube ich, ne?
Das Namen habe ich hier nicht, aber
hab ich mal gelesen. Aber hier habe ich so, fällt mir gerade ein, haben wir eben von den
Brauern
gesprochen haben.
Sie haben natürlich eingeschriebenes Lexikon dabei, ne? Muss man ja mal sagen.
Nee, das ist mit meiner Handschrift geschrieben, das habe ich gelesen. Soll ich niemand, der das Brauen nicht hörig gelernt hat und davon Beweis beibringen kann, zum Braumeister angenommen werden. Auch die Brauknechte unbescholtenen Lebens sein.
Ja, warum jetzt das? Hätten die denn jetzt ihre Unsittlichkeiten ins Bier reingebraut oder was?
Man hat immer auch vielleicht die Möglichkeit gehabt, die von der Qualität her, Hopfen und Malz und andere Dinge.
Ein bisschen zu verfälschen.
Zu verfälschen oder Wasser.
Wie man das bei Brot ja übrigens sehr gerne gemacht hat.
Den Anteil an Stammwürze ein bisschen zu verlängern durch Wasser und so. Und da wurde immer ganz benibelt amtlicherseits darauf geachtet,
dass da... Ja gut, das ist aber noch in der alten Zunfttradition der mittelalterlichen Städte eigentlich im Grunde
Das war erlassen, ne? Niedergeschrieben. Ja.
Ne? Also es ist noch keine Industriehygiene des 19. Jahrhunderts, klar.
Richtig.
Und wie war das jetzt um die Kosten mal? Ich meine, wir können das ja noch kaum nachvollziehen. Ich blätter auch mal ein bisschen, weil Sie auch so schön rascheln dürfen in Ihren eigenen Aufzeichnungen. Da wurden, unter Heinrich II. 1345 an Kassel-Altstadt, Neustadt und Freiheit waren die Verbrauchsteuerungen betrugen etwa 2500 Gulden. Ja? Ich glaube, für ein Jahr nehme ich mal an. Ne? Das war, glaube ich, wahrscheinlich ein erheblicher Betrag.
Oder das war so, dass der Landesherr, also diesen drei Städten, die Konzession.
Ach, das waren noch eigene Kasseler Städte. Altstadt, Neustadt und Freiheit.
Richtig, das waren eigene.
Können Sie mir erzählen, wo die Freiheit war? Das würde mich
jetzt interessieren. Also ich denke mal an die Freiheit, was heute hier Freiheit ist, hier in der Altstadt, zur Kurt-Schumacher-Straße parallel.
Ah ja.
Das andere war.
Zu dieser Richtung.
Ja, das muss die Freiheit gewesen sein.
Das war ja sehr, sehr eng alles noch.
Ich weiß nur, dass der Landgraf den drei Städten ermöglicht hat, selber die Konzessionen
auszustellen.
Ja,
dafür mussten sie ja blechen. Da mussten sie blechen.
Diese Beträge
und die haben das dann von ihren Bürgern dann wieder reingeholt. Ne?
Ja, sowieso. Ne?
Ja, meine ich doch auch. Ja. Wie man das heute auch macht. Gut, das ist jetzt schon sehr, sehr früh weit weg. Wir werden wahrscheinlich mal etwas schneller werden müssen. Ja, natürlich, wir wissen dann, dass die zwei Daten, also mit der Hüttbrauerei 1752,
das ist die älteste Brauerei.
Sehr früh, also was man heute Knallhütte nennt. Und die eigentliche Kasseler Baugeschichte tritt natürlich mit 1859 ein, mit Herrn Kropf oder mit der Familie.
Mit der Familie Kropf.
Kropf, ja.
Obwohl man.
Es war natürlich eine Menge andere noch im Gange. Ja.
Als die Herkulesbrauerei gegründet wurde, als Aktiengesellschaft, die nicht als Kapitalgesellschaft aufgesetzt worden ist, sondern gegründet worden ist durch zwei Kasseler Brauereien, die schon zu der Zeit wie
Kopf. Aber das ist ja sehr viel später. Das ist ja 1800 sagen Sie mir was.
Wie? Die wurden früher auch schon genannt, im Jahre 1861, 63.
Ach ja, das wusste ich nicht.
Die schon genannt, die sich dann zusammengetan haben, um die Herkulesbrauerei 1897 zu gründen.
Also hier wird, das werden Sie genauer wissen. Also unter 1869 habe ich hier die Brauerei Losch, die ist da wahrscheinlich in der Hafenstraße.
Interessanterweise steht da wörtlich, dass die Gebrüder Sumpf Brauerei ihres Schwiegervaters Sebastian Losch neu an der Hafenstraße gebaut haben.
Aha.
1895.
Ja gut, das ist ja immer so. Es ist ja immer vorher einer da und dann wird das sozusagen zum Geschichtsdatum und ab da ist dann
hatten eine Brauerei auch in Greifswald.
Diese Gebrüder. Das habe ich auch gesehen. Ja. Also es ist ein undurchsichtiges Tohuwabohu für mich. Vielleicht lassen wir eher nochmal die Geschichte ab. Kropf läuft ja dann im 19. Jahrhundert als eine wirkliche, echte Konzentrations- und Eliminierungsgeschichte. Das heißt, da kann man ja schon die 10 kleinen Negerlein im Grunde schon ansetzen. Ne? Also ich habe hier irgendwo eine Aufstellung, dann waren es noch 17, dann waren es noch 13 und 1903 waren es noch wie viel? 5? Ich glaube, und 1921,
fünf Betriebe.
Als dann Eisengarten dann aufgab, waren es nur noch drei.
Richtig.
Dann waren es, vielleicht können wir das mal kurz.
Die Brauerei Eisengarten ging dann auch, wurde
eins, auch. War das 21? 1921? Ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es ist ganz klar, dass die Brauereigeschichte, das wissen wir ja auch von heute, und dadurch ergibt sich ja auch die Reduzierung der Brauereien hier in Kassel auf zwei. Das ist eben eine Kapitalkonzentrationsgeschichte.
Ja.
Und da waren erhebliche Investitionen nötig und dadurch gab es ja auch die Aktienbrauereien, weil die haben ja dann die Aktien haben das Geld beschafft.
Ja, ne? Interessant in diesem Zusammenhang. Früher gab es die Brauerei als Handwerksbetrieb. Und dann die erste Brauerei in Kassel, die also als Aktiengesellschaft gegründet worden ist, war die Hessische Aktienbierbrauerei in dem damals noch selbstständigen Ortsteil
Wehlheim.
Die wurde gegründet 1872.
Und das waren die mit der Dividendenjauche, ne?
Und die hat man, also es war ein Großbetrieb. Hm. Übrigens hat in diesem Betrieb, in den Lagerhallen waren Riesenräumlichkeiten, hat der 51. Ärzte- und Naturforscherkongress.
Oder waren mehrere Fäden, wenn ich das richtig gelesen habe.
Ja, waren
da riesig. Das war eine Lagerhalle mit Fässern und da floss dann auch schon mal das ein oder andere Fass in die Köpfe der Anwesenden.
Waren riesige Baulichkeiten. Ja. Und imposante Baulichkeiten, so ist
zu lesen. Wir können es vielleicht mal, das ist ganz witzig, weil das ist ja auf dem Gelände jetzt der Ingen-Schule.
Richtig.
Dass die Leute sich das mal vorstellen können, wie weit das innerstädtisch war, das konnte ich mir gar nicht vorstellen.
Ja,
das war ja jetzt für uns heute praktisch
am Rathaus.
Ja.
Richtig.
Das ist ja praktisch Rathaus, ist für uns Innenstadt jetzt inzwischen. Hm? Ja, das ist ausgesprochen witzig, ja. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass man da Gebäude, also große Brauereigebäude mit Lagern und allem drum und dran. Das ist jetzt der Walter-Rathenau-Platz, ne? Nennt man den.
Das,
gegenüber den,
ja, da
gegenüber
war
der
das.
Ja, also da, gegenüber war das. Dass sich die Leute das mal vorstellen können.
Da haben die Kasseler Brauer damals durch Mund Anti-Werbung für diesen neuen Großbetrieb als Aktiengestellte haben gesagt, Aktienjauche.
Ne? Also, ja, oder Dividendenjauche
ist der. Man kann davon ausgehen, dass die in dieser Größenordnung insbesondere Acht gegeben haben auf Hygiene und Sauberkeit in so einem Großbetrieb. Aber die haben es dennoch verstanden, die Privatbrauer in Kassel.
Ja, dieses abfällige Wort soll angeblich für schlechte Qualität gewesen sein, aber wer weiß, das kann man nicht. Man hat ja auch im 19. Jahrhundert von der sogenannten Hektoliterwut gesprochen. Das würde ja eigentlich eher auf die heutigen Zeiten zutreffen, wo nur noch Ausstoß zählt. Ne? Das nur mal ganz nebenbei. Also das war aber schon im 19. Jahrhundert ein kritischer Punkt, dass man gesagt hat, ihr macht ja nur noch Ausstoß. Ja. Übrigens ist, weil Sie haben, wir haben mal ein Gespräch geführt, wo Sie gesagt haben, dieses Fremdbier, das stößt Ihnen, hat Ihnen so aufgestoßen. Ich habe aber mal nachgelesen, dass 1884 angeblich, das ist so eine reportierte Zahl, der Ausstoß der Kasseler Brauereien noch 83.709 Hektoliter betrug. Dabei waren aber schon an Einfuhrbier 36.702. Das ist natürlich eine ganz erhebliche Zahl. Ne?
Aber es gab auch Unterlagen, wo der Landgraf verboten hatte, fremdes Bier einzuführen.
Ja,
also damit hat er die eigenen Brauer schützen wollen.
Ja, ja.
Bier ausländisches ist der Regel nach verboten.
Ja, ja.
Es sei denn, dass im Lande keines zu haben wäre, also kein Ortsbier.
Ja, wenn sie nichts mehr zu gehabt haben, wären sie unzufrieden gewesen.
Ja, aber auch witzig, ne? Man wünscht sich das heute, damit hätten dann die Brauereien heute eine Existenzsicherung, wenn kein fremdes Bier reinkäme.
Ja, aber mit Verboten kann man ja nichts machen. Also gerade, weil Sie haben ja auch gesagt, das nennen Sie dann als Selbstbetroffener dann Fernsehbier, nicht? Also Bier, das quer durch die Marken, quer durch die ganze Republik.
Wir haben natürlich als Brauereibeschäftigte immer gesagt, der Biertrinker lässt sich leider von den Fernsehbieren leiden und die oft Qualität versprechen, wo vielleicht gar keine ist.
Ne? Ja. Gut, jetzt spielen wir mal eine kleine Musik ein, dann kommen wir nochmal auf die konkrete, sagen wir mal ruhig, Schicksalsgeschichte der Herkulesbrauerei zu sprechen in den späteren Jahren. Ne? Es ist klar, soweit ist klar, im 19. Jahrhundert ist eine unglaubliche Konzentration eingesetzt, nicht nur hier, sondern überall. Das war eine allgemeine Bewegung, hängt zusammen mit der Kapitalisierung, hängt zusammen mit der industriellen Lebensmittelproduktion, geht ganz, wenn man so will, natürlicherweise in die Konzentration auf einige wenige Brauereien. Dann gucken wir nachher nochmal, wie das mit dem Herkules war. So, wollen Sie vielleicht ansagen, wissen Sie noch, was Sie jetzt mir mitgebracht haben? Oder sagen wir es hinterher? Und ich spiele es jetzt einfach erstmal an.
Ach so, ich habe Ihnen eine CD mitgebracht, ja, weil Sie mir sagten, da könnte man ein bisschen mit Musik untermalen.
Ja, das wollen wir tun. Und dann, das erklären Sie dann hinterher, was da drauf ist.
Gut. Ja? Das wird schon jeder hören.
Machen wir es so? Ach, das kann jeder hören, ja. Was das ist? Ja, dann schauen wir doch mal. Werden viele kennen. Und jetzt ist aber eine Erklärung fällig, weil ja. Sie sind an diesem Stück nicht unschuldig, Herr Schulte. Stimmt's?
Stimmt.
Sie also waren zu hören in der dritten Reihe rechts hinten, oder?
Mein Traum Schon in der Jugend, schon als Kind war es zu singen und eventuell auch auf der Bühne zu stehen. Und als Bierfahrer, wenn man morgens um 6 auf den Bock muss, dann kann man nicht abends spät noch.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben aber nicht auf den Bock gesungen, oder doch?
Doch, ich habe ich hab immer gesungen.
Während der Fahrt?
Immer.
Und beim Aufladen?
Und dadurch habe ich auch ich habe immer gegen den Dieselmotor angesungen.
Ja, das
damit
ist damit
meine Gesangsstimme kräftig gemacht.
Ja. Gegen den Diesel.
Und dann wurde ich freigestellt und musste nicht unbedingt morgen um 6 schon zum Dienst, sondern ich konnte eine Stunde später kommen.
Wie?
Und damit habe ich mir auch den Traum dann erfüllt.
Die Brauerei hat Ihnen eine kulturelle Stunde
Nein, ich wurde ja freigestellt. Wir waren über 300
Beschäftigte. Ja, als Betriebsrat dann jetzt.
Kann der Betriebsrat oder das Betriebsratsgremium einen aus ihrer Mitte von der Arbeit freistellen.
Ja, aber jetzt nicht unbedingt zum Singen, ne?
Zum Singen, ich habe das lange, ich war im Extrachor, im Theater habe ich gesungen, bekam auch ein bisschen Taschengeld dafür, für jede Stunde und jeden Auftritt.
Und Sie sind
und habe das lange meinen Kollegen verschwiegen, weil ich gedacht habe...
Hätten sich geschämt, oder was?
Nein, dass die sagen würden, guck an, wir stellen ihn frei und jetzt hampelt er am Theater rum. Mhm. Und ich habe mich da beim Pförtner abgemeldet, ich gehe zur Gewerkschaft und gehe da manchmal ins Theater zum Singen.
Das dürfen Sie jetzt nachträglich erzählen, ja.
Okay. Aber dann irgendwann hat man mich doch erwischt auf der Bühne, obwohl wir... im Schminke und Kostüm war und gar nicht so leicht zu erkennen war. Mhm. Dennoch war dann mein Eindruck, der mich
das warst hat. Du.
Und hat gesagt, gestern habe ich dich. Und dann war das, was ich lange verschwiegen hatte, über viele Monate verschwiegen habe, das war dann innerhalb von 2 Tagen in der Brauerei, hat es sich das rumgesprochen. Ne?
Sie haben, Sie sind eine Rarität, ne? Als Tenor.
Ja, Tenöre sind eine Rarität, weil in unseren Breiten...
Und Sie singen immer noch, das war jetzt eben der Polizeichor?
Ja, und ich singe in dem Polizeichor...
Jetzt auch noch?
Ersten Tenor. Und Tenöre sind überall in allen Chören eine Mangelerscheinung.
Ja, und Sie haben auch eine Theorie dazu, dass das nur im Norden eigentlich so... Also nach Norden hin abnimmt, so.
Deshalb ja, also die Tenöre, die großen Tenöre kommen alle aus dem Süden.
Ja.
Natürlich nicht nur von
Spanien,
Italien,
Griechenland,
auch aus Südamerika, aber vorwiegend aus dem Süden. Und das könnte, denke ich mal, mit dem Klima auch zu tun haben.
Ja, und was ist mit Ihrer Genetik? Da ist doch irgendwo ein Gen anscheinend verrutscht.
Ja, ich bin ein sehr hoch singender Tenor. Ja. Es gibt hier den ersten und den zweiten Tenor, aber mit dem ersten Tenor, der erste Tenor muss schon im Männerchor zum hohen A und wenn auch das hohe C-Mann trifft, ist das natürlich schon eine ganz tolle Sache.
Ja, man darf, Sie sind nicht eitel, ne? Man darf ja fragen, wie alt Sie sind.
Oder? Ich werde 70.
Sie werden 70 und singen Tenor und die Stimme sinkt nicht ab.
Nein,
was ist denn das für eine Botschaft?
Es gibt Chorleiter, die wollen keine Stimmen mehr haben, die älter als 50 Jahre alt sind.
Ja, das können Sie sich aber nun nicht aussuchen.
Aber ich gehöre zu denen, die also noch, jedenfalls ich bilde mir das ein, ich hoffe, dass wenn das mal nicht mehr so ist, wenn ich die hohen Töne nicht mehr so klar singe, dass mir das dann ein Nachbar im Chor dann sagt, sprich dir mal, du kriegst die hohen Töne nicht mehr, auf dich können wir jetzt verzichten.
Aber es geht noch.
Ja, noch. Wenn
gut, das ist eine Erfolgsgeschichte. Die Abwicklung der Herkulesbrauerei ist nicht so eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht können wir da jetzt mal anschließen an die... Ja, es beginnt, wenn man so will, mit der Übernahme, die Binding getätigt hat, als Sie was gemacht haben.
Da anfangen, also die Herkulesbrauerei hat schlimme Zeiten hinter sich, also... angefangen, so wie gesagt, wurde 1897 gegründet von den beiden Kasseler Brauereien und dann hat man mehrere Brauereien
so nochmal fusioniert, zusammengelegt.
Übernommen. Und oder man hat damals gesprochen von Vereinigung, es vereinigt sich.
Es klang besser.
Die Brauereien Kühnemann und Eisengarten und Schiebeloch in Kassel mit der Herkulesbrauerei. Und so wurde die Herkulesbrauerei immer größer.
Das war die größte dann zu den.
Ja, die hatte nachdem dann auch noch die Vereinigung mit der hessischen Aktienbierbrauerei zustande kam, 1910 ein Ausstoß von 200.000 Hektoliter, das war ein Riesenausstoß.
Moment, muss ich nochmal kontrollieren, wie viel? Was haben Sie gesagt?
1910 war also die, oder also 1910 wurde die Brauerei
also übernommen
und 1912 wurde die geschlossen, diese Brauerei, die hessische Aktienbierbrauerei.
Ja, ja.
Und dann mit die beiden Brauereien zusammen hatten einen Ausstoß von 200.000 Hektoliter im Jahr. Das war also ein.
Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich habe hier für 1883 waren es bei allen zusammen, bei allen 10 zusammen 83.000. Das war natürlich schon die so kritisch gemeint, die jetzt Hektoliter Wut, ja.
Gut. Und dann 1914 der Weltkrieg. Der Erste Weltkrieg, mussten Pferd und Wagen von den Brauereien abgegeben werden. Das waren auch schwere Zeiten. Und dann in 1929 die Weltwirtschaftskrise, wo also die Leute alle nicht das Bier, was sie gerne getrunken hätten, immer haben kaufen können. Mhm. Und war eine schwere Zeit auch für die Brauereien, die aber dann sich nach 33 so... Also 33 war die
gut konsolidiert haben.
Krise dann auch so ziemlich am Abklingen. Die Brauereien damit auch ihren Ausstoß stark erhöhen können von Jahr zu Jahr. Bis dann
Wann trat Binding jetzt nun eigentlich in die Sache ein? Jetzt
Binding, also ist
war doch eigentlich schon vor dem Krieg, als sie...
Nein.
Also die haben nicht schon Schöfferhofer. Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen.
Nein.
Kann nicht sein.
Nein, die Schöfferhofbrauerei war... Brauerei an der Mombachstraße zuletzt waren, auch ganz früher am Kratzenberg, der wurde an der Ullandstraße.
Ah ja, da über den Felsenkeller, ne? Am Weinberg, also da oben drüber gab es ja diese Biergärten, die da damals sehr beliebt waren.
Und die Schöfferhofbrauerei gehörte eigentlich zu Schöfferhof Mainz.
Ja, die waren eigentlich nicht, wenn man so will, nicht ortsansässig, ja, sagen wir so.
Die war früher Ableger, auch die Drei-Glockenhof-Brauerei als Urkassler Brauereien, wurden dann aber als Schifferhof-Brauerei dann neu gebaut in der oder an der Mombachstraße. Und diese Brauerei gehörte dann, wie gesagt, zu Schifferhof und Schifferhof und Binding hat sich vereinigt in Kassel und Mainz.
Aber wissen Sie wann? Das ist so in der Literatur, ich habe ein bisschen nachgelesen. Schwer zu eruieren.
Also ich weiß, die zwischen
39 und 40, aber das ist ja völlig Bilanzen unbestimmt. Die Bilanzen
von 1947, 48 liefen noch über Schöfferhof und Binding. Also Schöfferhof, Binding eingebildet.
Also es muss irgendwas Anfang des Weltkrieges gewesen sein, was da passiert ist, das weiß aber keiner so genau.
Ich glaube nach dem Weltkrieg.
Na gut,
Jedenfalls, die Schöfferhof gehörte dazu und die Herkules war selbstständige Aktiengesellschaft und was ich nachlesen konnte, ausgerechnet in dem Jahr, als der Gründer Ludwig Wenzel verstorben ist, 1951, ist er im Alter von 89 Jahren verstorben. Und in dem Jahr kauft die Binding Brauerei 62% der Herkules Aktien.
Also es war 51, 52, ne, in der Gegend.
Ja.
Ja, ja das...
In einem Paket in Hamburg. 62% der Herkules-Aktien in einem Paket in Hamburg. Wie die Aktien in Hamburg gekommen sind und dann 62%.
War es kein Mensch.
Das weiß kein Mensch.
Ja, gut.
Ich könnte mir nur vorstellen, dass das ehemals jüdisches Kapital war.
Ach, das ist ja so.
Und ich könnte mir auch denken, dass früher die Kasseler Bürger die Aktien hatten, die Aktien in der Schublade zu Hause hatten und nicht unbedingt in einem Depot auf der Bank und dass viele Aktien gar nicht mehr aufgetaucht sind.
Naja, vielleicht kriegt das nochmal eben irgendjemand raus.
Aber sonst das Aktienkapital waren 2,4 Millionen nur und das gesamte Aktienkapital nur 2,4 Millionen D-Mark. Und die 62% war jetzt ein Wert von 1,9 Millionen von diesen 2,4 Millionen. Und Binding hat diese 1,9 Millionen abschreiben können, sodass ihnen diese Brauerei nur 1,5 Millionen gekostet hat. Und ich habe hier beispielsweise die Eröffnungsbilanz oder die letzte oder die erste Bilanz nach Kriegsende. Am 30.09.45 hatte die Herkulesbrauerei keine Hypothekenschulden, keine Bankschulden, keine Wechselschulden. Ein Umlaufvermögen, aber 5 Millionen Umlaufvermögen, das heißt Forderungen an Kunden, Darlehensforderungen, Lieferung, Leistungsforderungen, Bankguthaben von 1,2 Millionen, also ein gesunder Betrieb.
Also mit einem Wort, nach es ist Kriegsende. Eine Sache, die sozusagen wie ein Butterbrot eingekauft worden ist, wenn man so sagen würde. Ja.
Wenn man so will, also ja. Und wer Bilanzen lesen kann, das Umlaufvermögen im Verhältnis zu den Schulden war 1 zu 0,1.
Also, das haben Sie sehr genau nachgerechnet, und zwar auf dem Hintergrund der späteren Ereignisse, ne? Glaube ich. Weil Sie nämlich natürlich interessiert waren, darzustellen, wie gesund eigentlich das Unternehmen war und wie dumm eigentlich die Abwicklung gelaufen ist, wenn ich das mal so salopp sagen darf.
Also,
wie ging denn das so in Schritten? Können Sie mal kurz sagen? Seit wann haben Sie denn bei Herkules gearbeitet?
Also ich habe erst im Jahre 1960 angefangen.
Ja, das ist jetzt also noch graue Vorgeschichte für
Sie. Ja, aber trotzdem, ich hatte im Vorfeld schon so eine Beziehung zu dieser Brauerei. Ich bin in der Hafenstraße geboren.
Auch das
unweit dieser Brauerei und bin als kleiner Bub schon in dem Brauereigelände herum. Ja.
Und Fati hat auch schon Bier getrunken, oder wie?
Pferdestall und...
Ja? Mussten Sie mit der Kanne was holen, oder?
Nee, also in der Brauerei, glaube ich, konnte man kein Bier holen.
Das war dann schon modern.
Als Privatbürger, ne?
Okay, das war dann noch nicht
aber so. Ich weiß, dass wir da in dem Brauereigelände, und da hatte ich auch eine besondere Beziehung zu dieser Brauerei und habe dann die
Schicken... Steht Ihr Haus noch? Steht
Ihr Geburtshaus noch? Nein, das ist in der Hafenstraße leider zerbombt worden, ja.
Da ist ja ziemlich viel runtergefallen in der Gegend. Komisch, dass die Brauerei stehen geblieben ist, oder?
Die war auch zerstört. Die ist durch zwei Bombenangriffe im Jahre 45 und 44 zum Teil zerstört worden.
Aber nicht so stark.
Und ist nicht so stark. Sie konnte also wieder aufgebaut werden, die Brauerei in relativ kurzer Zeit, ohne, wie gesagt, hier... Schulden oder Bankschulden aufnehmen zu müssen. Andererseits war für die Brauerei natürlich auch eine Belastung, dass die Gasthäuser, die zerstört waren in der Stadt Kassel, auch wieder aufgebaut werden mussten und die Wirte ein Darlehen bei der Brauerei haben wollten, um wieder
ihr Gast... Das wäre wieder ein eigenes Thema, diese enge Bindung zwischen den Brauereien und den Gasthäusern. Das ist wieder ein eigenes... Thema, das müsste man praktisch nochmal gesondert behandeln. Das finde ich auch sehr interessant. Nee, im Moment haken wir doch nochmal da ein. In welcher Entwicklungsgeschichte wurden Sie denn angestellt? Also da brummte das alles ordentlich. Herkules war irgendwie auf der Höhe oder nicht? Oder
doch, also ich habe alle Umsatzzahlen der oder Ausstoßzahlen, wie man so schön sagt.
Nee, was hatten Sie für ein Gefühl? Sie waren doch, Sie waren in einer ganz prima Firma eingestellt.
Also ich war, wie gesagt, ich habe in 66 angefangen. Und da
60 oder 66?
In 60.
60.
Habe ich angefangen. Und war dann bis zu meinem Austritt 36 Jahre beschäftigt, wobei 12 Jahre vor meinem Ruhestand als freigestellter Betriebsrat. Aber ich habe die ganzen Jahre beobachtet, also die Kapazitäten haben oft gar nicht ausgereicht, um die Biermenge zu produzieren, die man verlangt hat. Mit dem Namen Herkules konnten sich die Bürger identifizieren und die hatten zeitweise Ausstoßzahlen von, also Marktanteile von über 50%. Man kann sich das gar nicht...
Ja. Wann fing sozusagen das Drama für Sie an? Also es ging ja dann so, dass die Binding-Brauerei dann irgendwie umgesteuert hat und versucht... Oder hat praktisch man die hat, Marke Herkules gar nicht mehr
ganz
gebaut?
Genau. Wenn man erstmal jetzt hier nur zu, ich habe vorhin gesagt, keine Bankschulden, keine Wechselschulden, keine Hypothekenschulden, obwohl der Darlehensbedarf der Kundschaft sehr hoch war, was dazu hätte führen können, dass man jetzt auch...
Also ich meine die Gaststätten jetzt als Darlehensnehmer.
Dass man auch jetzt hätte Bankschulden oder Hypothekenschulden machen müssen, um dem gerecht zu werden. Aber das war nicht der Fall. Die Brauerei war so gesund, war übrigens eine gesunde Brauerei, auch im Hinblick auf Immobilienwerte und Häuser von Transfeld bis nach Marburg. Also war eine, aus meiner Sicht, eine sehr reiche Brauerei und entwickelte sich ganz hervorragend über Branche. Ich habe die Daten und die Ausstoßzahlen im Bund verfolgt und parallel die von Herkules und habe festgestellt, dass die Herkules-Brauerei sich besser entwickelt hat als die Brauerei insgesamt im Bund. Nur als Beispiel, 1964 war bereits ein Ausstoß von 420.000 Hektoliter, das war ein Plus von 600% und der Bund hat nur 300% plus gemacht nach 1950.
War das denn ein Regionaleffekt oder ist das sehr stark exportiert worden?
Nein, also die Herkules hatte schon, ich denke mal, 90% des Ausstoßes in Südniedersachsen. Das muss man, also der ganze Harz wurde früher von der Herkules-Brauerei bedient, also weit in den Harz hinein.
Ja, man wundert sich ja manchmal, welche Marken irgendwo eingesessen sind, wo sie eigentlich normal...
Und in Nordhessen, wie gesagt, wie dieser Name Herkules, der hat dazu geführt, dass die Biertrinker, also... Dies und natürlich auch die Qualität. Ich habe vorhin gesagt, Niestewasserleitung und Niestewasser baut heute Kopf.
Seit 1800, wie viel?
Immer noch. Also als die Brauerei gegründet worden ist, 1897, konnte man schon als an die Niestewasserleitung mit einer eigenen Leitung andocken. Also die Niestewasserleitung von der Quelle her bestand schon.
Also schon Ende 19. Jahrhundert, gut.
Und, ja.
Ich meine, erschlossen worden ist ja noch früher, aber die allererste Nutzung für Brauer war schon ein bisschen früher, aber wahrscheinlich nicht so elegant unter Tunnel.
Übrigens, die Martini-Brauerei braut heute noch mit Niester Quellwasser.
Da sagen wir
also, und das war immer, einen
herzlichen Glückwunsch.
War immer ein ideales Brauwasser, dieses Wasser von der Niester.
Gut, Quelle. Wir sind bei der guten Ausstattung der Herkules-Brauerei. Wann hat Binding versucht, diese Marke umzustellen? Das ist ja, glaube ich, dann für, in Ihrer Einschätzung die Einleitung des Untergangs dieser Brauerei.
Gewissermaßen. Ja. Bis 1964, auch das Jahr 64, die allerbeste Bilanz. Und wie gesagt, der Ausstoß, die Ausstoßsteigerung von 600% nach 1950 weit über Bund. Trotz höherer Arbeitslosigkeit in Nordhessen, also in Südhessen, trotz Wiederaufbau vieler Gasthäuser und der Stadt Kassel, die sehr zerbombt war, was alles nicht unbedingt die Kaufkraft gefördert hat. Und Abwanderung von Bevölkerung nach Südhessen beispielsweise immer. Beste Ausstoßzahlen und immer über Bund und auch über Landesschnitt. Der Grund dafür, aus meiner Sicht, die Tatsache, kein Binding-Etikett, kein Binding-Transparent, kein Binding-Plakat und keinerlei Binding-Werbung. Wir wissen, der Name Binding ist ein Frankfurter Name. Und Kassel, Frankfurt ist... Wir haben als Gewerkschaftler immer gesagt, wenn ich nach Südhessen fahre oder nach Frankfurt fahre, dann fahre ich wie in Feindesland. Ne? Das ist so eine Hassliebe. Das ist zwar Hessen und wir sind auch stolz auf Eintracht Frankfurt, aber trotzdem ist so eine Rivalität. Das ist in der Politik so, im Sport so und das war auch so beim Biertrinken, als man dann in 65 einfach, man kann das im Nachhinein auch verstehen, es fing dann an, dass die Leute im Laden das kaufen wollten, was sie einen Tag zuvor im Fernsehen gesehen haben, als Werbung. Und dann hat man gesagt, man hat in Kassel eine Brauerei und in Frankfurt eine Brauerei und muss für zwei Brauerei oder für zwei Biermarkennamen Werbung machen. Dann hat man gedacht, der Name Binding ist der größere Name, also machen wir den Namen Herkules Blatt und dann machen wir für einen Namen Werbung und das schlägt dann durch. Aber die Nordhessen, ganz gravierend bei den Henschelanern, die haben vorwiegend oder fast ausschließlich Herkulesbier getrunken, weil sie sich Herkules und Henschel, das war für die eins. Und an dem Tag, wo der Fahrer in die Kantinen kam, mit dem anderen Etikett. War plötzlich nur das andere Etikett, hat ihnen das Bier nicht mehr geschmeckt.
Ja, die da können zwar, wir mal sehen, was das Etikett ausmacht. Ja,
das war das gleiche Bier, das hat ihnen nicht mehr geschmeckt. Die haben ja nicht zugegeben, dass sie das Etikett stört. Aber die Tatsache, dass da jetzt Binding stand und nicht mehr Herkules, dazu geführt, dass er eine Abneigung dagegen hat. Ne? Mhm. Der hat also dann peu à peu da kein Bier mehr verkaufen können. Ne? Und interessant, und was das alles belegt, von 1963 auf 1964 hatte die Herkules noch eine Ausstoßsteigerung von 50.000 Hektoliter.
Ja.
12,5%. Und als man in 65 Binding-Etiketten aufgezogen hat,
Wie hieß das dann? Das hieß dann, glaube ich, Römerpilz oder so ähnlich. Oder
nein, die, Römerpilz hatte Herkules auch verkauft. Das nachdem also die Schiffehof dann eingegliedert wurde in die Binding-Brauerei. Die Gesellschaft und die Produktion, die hatten...
Das heißt, in den 50er Jahren gab es das schon?
Oder ja, in 1952 war die Übernahme von Herkules. Die haben dann die Schiffehof-Kunden übernommen und die Gesellschaft. Die hatten am 34.000 Hektoliter mitgebracht. Die Herkules hatte in der Zeit 95.000.
In dem Weite ist ja dieses berühmte Römerpilz da eingeführt
das worden. Das Römerpilz, diese Marke Römerpilz stammt schon aus dem Jahre 29, habe ich nachgelesen.
So.
Hatte diese
Schöfferhof
und Binding. Ja, die Schöfferhof-Brauerei hatte dieses Römerpilz. Ja, nicht Leute die Binding-Brauerei.
Ja,
die in Kassel wurde mehr Römerpilz verkauft als in Frankfurt. In der Menge.
Das ist ja also.
Frankfurt wurde vorwiegend Export getrunken, kein Pilz. Und in Kassel war ganz beliebt dieses Schiffer-Römer-Pilz, das die Herkules. Derzeit wurde doch auch bei der Herkules viel Export gekauft. Mhm. Und das Pilz von der Herkules-Brauerei war sehr herbe. Und da fingen die Leute an, wollten Pilz trinken, es sollte aber schmecken wie Export. Das ist das Geheimnis der Versandbiere. Das ist kein Pilz, das ist süffig, nur steht Pilz drauf. Und das Römerpilz hatte schon vom Geschmack her, war süffig, stand aber Pilz drauf, war sehr beliebt. Und das wurde, nach der Übernahme in 52, 53, von der Herkules erfolgreich verkauft, aber auf dem Etikett stand Römerpilz Herkules Brauerei.
Ach so. Also ich hatte das irgendwie so wahrgenommen, das kann eigentlich nur eine Frankfurter Erfindung sein, aber ist offensichtlich nicht der Fall.
Nein, ist eine Sache von...
So, wann hat denn Binding jetzt versucht, sich selbst da nach vorne zu...
Ja, und wie gesagt, das war der Hintergrund, die sagen, wir müssen Werbung machen und alles läuft über Werbung und dann hat so ein Ortsname wie Herkules keine Bedeutung mehr, hat man gemeint. Deswegen hat man umgestellt, hat den Namen Herkules peu à peu.
Ich habe die Sendung so angekündigt, dass es Herkules und andere starke Sachen gibt.
Ach so.
Eigentlich sollte man den Mann mit der Keule irgendwie einzuschätzen wissen, oder?
Kraftpaket. Sag mal, einmal damals bei dem Bau der Brauerei haben die beiden Brauherren damals gewusst, was der Name Herkules bedeutet. Ja. Dann haben die Giebel der Brauerei, die sind dem Herkules-Denkmal nachgebaut.
Aha.
Ja, die mussten
schon mal umgehen. Näher hingucken, oder wie?
Und wenn man weiß, dass die schon 1912 200.000 Hektoliter Ausstoß hatten, das war...
Konnten sie sich diese Anspielung erlauben?
War eine enorme Sache, weil man ja da noch nicht so mobil war mit LKWs. Ne? Also man musste noch mit Pferde fahren. Und dann jeder weiß, was das bedeutet. Ne? Und ich habe in 64...
Sie haben keine Pferdefuhrwerk mehr gesteuert.
Nein aber sie es liefen noch drei Pferdefuhrwerke zu meiner Zeit, die hier im Stadtbereich so unterwegs waren. Ja. Und,
auch mehr so Show, ne?
Ja, gut, die haben ihr Geld auch verdient. Die sind, wenn die die Holländische Straße rauf und runter gefahren sind, dann war das Auto auch leer. Ne?
Ob das nun.
Ein LKW ist, der von einer Haustür zur anderen fährt.
Wie war das mit den Pferdeäpfeln? Wie mussten die denn behandelt werden?
Die hat dann schon einer auch gerne weggemacht. Ne? Da gab es vielleicht noch Kleingärtner, die sich...
Ach, ja, die
wie erfolgreich die Herkules war, habe ich auch Umsatzzahlen. Die Herkules-Brauerei hatte 420.000 Hektoliter in 64, habe ich eben gesagt. Mhm. Da hatte Bitburg, die heute 5 oder 6 Millionen machen, hatten damals 260.000. Die Warsteiner, die heute auch bestimmt 5, 6 Millionen Hektoliter macht, hatten damals 240.000. Also ich habe eben gesagt, der Herkules 420.000.
Ja, das ist das von Ihnen sogenannte Fernsehbier, ne?
Heute. Inzwischen. Ne? Die haben sich so entwickelt.
Ja, das ist dieser Unterschied zwischen der handwerklichen Produktion.
Ein Name Herkules hätte sich sicherlich auch so entwickelt, wenn man diesen Namen Herkules weiter.
Sie sind, darf ich mal fragen, Sie sind überzeugt davon, dass zum Beispiel dieses Symbol für den, wie Sie eben gesagt haben, für den Symbol ist der Geschmack wichtig. Also in dem Moment, wo ich für einen guten Biertrinker ein anderes Etikett draufklebe, schmeckt plötzlich das Bier nicht mehr. Habe ich das richtig verstanden?
Richtig. Bier, es gibt zwar kaum ein Biertrinker zu, dass er sich von etwas anderem leiten lässt, als durch den Biergeschmack oder durch Qualität oder durch Farbe.
Aber Sie sind
oder was nicht
das,
alles.
Das hängt zusammen, ja?
Ich behaupte mal, dass der Biertrinker sich vorwiegend durch Werbung oder durch Etikett leiten lässt.
Das ist
obwohl
ja
es große Unterschiede gibt in der Qualität, aber.
Ja, gut, aber das ist, glaube, hat man ja von Verkostungen, kennt man das ja, ne? Wenn man jemanden Blindversuch aussetzt, kann er ja nichts mehr unterscheiden, nicht so ungefähr.
Genau.
Wir müssen ein bisschen, oh Gott, wir haben noch,
Zeit.
Sehen Sie, wie die Zeit davon, ich habe es Ihnen vorher gesagt. Wir müssen ein bisschen auf die Abwicklung der Herkulesbrauerei noch etwas schneller jetzt.
Ein Satz vielleicht noch dazu, weil ich eben bei dem Jahr 64 war, wo die beste Bilanz und da, hat damals ein Vertreter oder ein Vertreter einer Aktionärsgemeinschaft gesagt, wurde in der Presse gedruckt, dass die Herkulesbrauerei von der Bilanz her die beste Bilanz aller börsengängigen Brauereien in Deutschland wäre. Der behauptet, ich habe einen Zeitungsartikel, also so gesund war die Brauerei bis zu diesem Jahr 1964.
Ja, das würde ja heißen, dass man die gesundesten am schnellsten zersägt hat, oder? Wie soll man so sagen?
Man hat es nicht besser gewusst. Ich bin überzeugt, dass man späterhin das bereut hat. Ne?
Ja.
Dass man erkannt hat, dass man das einen nutzt. Namen wie Herkules einfach...
Aber das nutzt ja niemand mehr.
Nicht, nein. Heute nicht.
Wie war das da? Nur mal ganz kurz eingestreut, da gab es so einen Streit zwischen Kropf und Herkules wegen jetzt welcher...
Das war sehr viel später, als man
ganz kurz
bei Binding auch festgestellt hat, dass man vielleicht einen Fehler gemacht hat mit dem Namen Herkules.
Und dann haben sie Herkules wieder eingeführt.
Dann hat man ganz kurz, aber das war nicht, das war nur die Kopfbrauerei oder die Martini-Brauerei haben, weil Binding nicht ein Etikett mehr mit Herkules auf dem Markt hatte, hat die Martini-Brauerei plötzlich die Marke Herkules.
Ach so, so eine Art Gebrauchsschutz oder wie nennt man das?
Und da hat Binding damals mit einem Rechtsstreit erreichen können, dass die das wieder vom Markt haben nehmen müssen, dieses Namen Herkules.
Also Martini hatte Marke zwischendurch, zwischendurch ein Martini-Pilz.
Ein Herkules-Pilz.
Entschuldigung,
Herkules-Pilz. Und Binding hat dagegen moniert und hat Erfolg gehabt, weil die Zahlen, es waren, glaube ich, noch keine 10 Jahre rum, seitdem man den
Markt... Naja, das ist dann dieser
Herkules, also eher eine Jahreszahl, und die waren noch nicht rum, und da musste, wie gesagt, Kropf den Namen Herkules wieder vom Markt nehmen.
Ja, das ist gar nicht so einfach auf die auf dieser Welt. Herr Tenor, wie ging das? Vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen auf den Messinghof. Da wollen Sie auch noch was kurz drüber erzählen. Die Zeit wird sehr knapp. Sagen Sie nur noch mal kurz, wie ging das Ende der? Ich meine, da waren Sie ja unmittelbar Betroffener.
Ja, es gab zwei gravierende Dinge. Es gab hier die totale Fusion. Binding hatte 62% der Aktien und sie haben danach es war 2,4 Millionen war das Aktienkapital und das hat man peu à peu auf 4,4 Millionen erhöht, aber nicht durch eine ehrliche Kapitalerhöhung, sondern dass man freie Rücklagen, die freien Rücklagen waren teilweise höher als das Aktienpaket, da hat man die freien Rücklagen
eingespeist sozusagen,
die hat man aufgelöst und hat damit das Aktienpaket auf 4,4 Millionen erhöht und inzwischen hatte Binding 82% der Aktien und kriegt dann natürlich 82% dann auch.
Das ist die ökonomische Seite, aber Ihre Theorie ist ja auch, dass sozusagen durch falsche Markenpolitik das Bier quasi ermordet worden ist. Ja.
Richtig, zuerst hat Kropf sehr profitiert bei der Umstellung auf Binding-Bier, haben die Kropf ihren Ausschuss verdoppelt in wenigen Jahren, während die Binding in Kassel in der Brauerei zurück ging. Also haben
die haben doch mordsmäßig investiert eigentlich. Die haben doch die Anlage ausgebaut. Wann war das?
Die wurde immer wieder...
Die haben doch eigentlich auf
höheren Ausstoß. Auch die Brauerei bei der Schließung 99 hatte die modernsten Anlagen. Ist eigentlich, also.
Ja, die haben ja vorher dann ordentlich Geld rein.
Es wurde auch immer zu einer Anförderung gewährt für.
Ach ja, das war natürlich noch eine gewisse andere
für,
Zeit. Ja.
Für die Brauerei in der Hafenstraße. Und
die da noch steht, ne?
Die Technik war so modern, dass ich also, als ich in 96 ausgeschieden war, auch nie daran geglaubt habe, dass die Brauerei mal, dass die geschlossen wird. Nee. Also war aber weitgehend eine Logistikbrauerei. Also das heißt, wir haben in Kassel, die Brauerei in Kassel wurde ausgelastet, indem wir Schöfferhofer oder Clausthaler für andere Brauerstandorte produziert haben.
Also Brauerei, Schöfferhof Weizen ist hier?
Ist hier. Der erste Hektoliter ist hier von unserem Braumeister auf dem Markt
gebracht. Ich frage das jetzt deswegen, weil das natürlich auch
Clausthaler heute weltweit Markennamen hat, wurde zuerst hier in Kassel produziert und damit wurde lange Zeit die Brauerei auch ausgelastet, indem
die Kassel anderen Marken
für nicht mehr. Berlin und Dortmund und Frankfurt das Clausthaler hier in Kassel produziert hat. Aber man hat immer schon Bedenken gehabt, wenn also eine weniger produziert wird für die Nachbarschaft. 90% trinken weder Schöfferhofer, also weder Weizenbier, noch alkoholfreies, noch Lagerbier, noch Altbier. 90% der Bürger trinken hier Pilz und Export.
Ja.
Und wenn man das nicht mehr mehrheitlich produziert, dann hat man natürlich nicht unbedingt...
Ist diese berühmte Geschichte von jetzt internationaler Produktion und diese Regionalität, die man aber in der Werbung bei Hütt und bei Martini sehr stark betont. Aber unter völlig anderer Besitzerschaft. Die ja praktisch nicht mehr... Also die Hüttbrauerei ist noch... kann sich noch Familienbrauerei nennen, ja, in der Generationenfolge. Und die Martini gehört ja nun Einbeck. Ja. Aber in der Werbung betonen sie sehr stark dieses regionale Element.
Man hat gelernt. Ja. Also wenn Einbeck den Namen Martini ausgeklammert hätten die wahrscheinlich auch kein Einbecker Bier so verkaufen können hier in der Stadt Kassel und in der Kasseler Becken, wie man das nach wie vor mit dem Produkt Martini-Bier.
Ich hatte übrigens gelesen, witzig, weil Sie natürlich sehr mit diesem Fremdbier so ein bisschen hadern, aber ich habe gelesen, dass in der Innenstadt am Königsplatz gab es mal ein ehemaliges Hotel oder war es ein Café, wo man sehr gerne Pilsner Urquell getrunken hat.
Das weiß ich.
In frühen Zeiten, also so sagen wir mal.
Ich weiß nur, dass es
17, in Innenstadt
eine Herkules-Gaststätte gab.
Ja klar, also ich, naja. Also
ich meine jetzt, die so sich nannte.
Nähe der Brauereien zu Gaststätten war natürlich, seitdem das professionalisiert wurde, nachdem der Ausschank öffentlich war und das war klar, also, dass dann enge Beziehungen geknüpft worden sind. Ne?
Man weiß hier, dass von den, glaube ich, 1200 Brauereien in Deutschland sind, 800 in Bayern und Baden-Württemberg. Da gibt es die kleinen Brauereien, die noch die Vereine und Verbände vor Ort unterstützen und auch die Kulturszene.
Ja, die sind natürlich dann immer präsent, klar.
Ja. Und haben dann auch die Kontakte zu Vereinen und Verbänden sowieso. Und die sogenannten großen Fernsehbiere, die sind anonym, aber sie werden von den Konsumenten natürlich getrunken, weil die Werbung den Leuten also eintrichtert. Das ist das eigentlich Wahre.
So. Herr Schulze, das Grauenhafte ist, ich sag's Ihnen, wir könnten gleich eine Stunde dranhängen, zwei oder drei. In 45 Sekunden ist Schluss hier. Was sagen Sie dazu, ne?
Ja, ich...
Schade, wir hätten Sie...
Mir wäre noch vieles eingefallen.
Sie haben uns einen schönen Ordner und ich hätte auch noch eins auf Lager. Ich muss uns leider absagen, Freisprechanlage, schönen guten Abend, bis aufs nächste Mal in 14 Tagen. Vielen Dank für den Gast und guten Abend, ja.